Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over,
it is a touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks. Wir sind zurück nach dem Sieg der Seahawks gegen die Miami Dolphins in der NFL Woche 4 und darüber wollen wir heute natürlich mit euch reden und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern bei mir sind einmal der Henry.
Moin.
Und der Tobi ist wieder dabei.
Ja, hallo.
Genau, in unserer Dreierkonstellation, die hatten wir schon recht lange nicht mehr, aber da wollen wir dann heute mal ordentlich ins Detail gehen. Und das Spiel so ein bisschen auseinandernehmen und für euch einordnen. Aber bevor wir das machen, kommen natürlich wie immer kurz und kompakt zusammengefasst unsere Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Und da haben wir einmal eine News, die findigen Zuschauern schon aufgefallen sein könnte, die das Spiel gesehen haben. Und zwar wurde Linebacker-Defensive-End Shaquem Griffin wieder in den 53-Mann-Kader berufen. Die Historie war ja, dass er erst gecuttet wurde, dann hat man ihn wieder in den Practice Squad aufgenommen und jetzt ist er wieder Teil des aktiven Kaders, kam gegen die Dolphins auch zum Einsatz, also Publikumsliebling und Bruder von Shaquille ist wieder dabei, auf jeden Fall eine schöne Sache. Dazu kommt Safety Demaryius Randall, der wurde letzte Woche ebenfalls verpflichtet und vor dem Spiel gegen die Dolphins in den aktiven Kader berufen, weil Quinton Dunbar und Jamal Adams beide verletzt gefehlt haben, also der hat da für so ein bisschen Tiefe gesorgt, was jetzt mit ihm passiert. Wenn alle wieder fit sind, muss man sehen. Aber auf jeden Fall hat man da eine kleine Absicherung. Und nach dem Spiel kam tatsächlich raus, dass es keine neue Verletzung gibt. Auf jeden Fall eine sehr schöne Sache, vor allen Dingen, wenn man die letzte Woche sich anschaut. Also keine neuen Verletzungen im Kader der Seahawks. Auf jeden Fall eine sehr angenehme Nachricht. Und zu guter Letzt noch eine, ja, ich weiß nicht, ob es eine traurige Nachricht ist, auf jeden Fall so eine bisschen wehmütige Nachricht. Ex-Seahawks Wide Receiver Jermaine Curse beendet seine Karriere. Was verbindet ihr mit Jermaine Curse? Also da hat ja sicherlich jeder so ein bisschen seine Top-Momente im Kopf, oder?
Ja, also Curse ist so ein Spieler, der nie so über den Posten eines Wide Receiver 2 rausgekommen ist. Aber er hatte Passfänge dabei, die einfach in der Franchise-Historie ungemein wichtig waren. Also ich denke da gerade an zum Beispiel den Catch im Super Bowl 49, nachdem dann ja das Play kam, über das wir jetzt nicht mehr reden brauchen.
Ich weiß auch gar nicht, was du meinst.
Aber vor allem auch zum Beispiel der Catch in der Overtime gegen die Packers im Championship Game. Also der Receiver Curse an sich unheimlich, ein Spieler, der unheimlich klatsch war und als Hometown-Kid mehr oder weniger eine tolle Geschichte war. Und ich verbinde eigentlich nur Positives mit dem Spieler.
Ja, absolut. Also nach seiner Seahawks-Zeit noch kurz bei den Jets, glaube ich, aktiv gewesen, war da auch ja, relativ solide. Ich weiß gar nicht, war er danach noch bei irgendwem? Habe ich gerade gar nicht im Kopf, ob er nach den Jets noch irgendwo anders untergekommen ist. Auf jeden Fall hat er jetzt seine Karriere beendet, war auch sehr, sehr dankbar, hat einen schönen Post bei Instagram hinterlassen. Also wen es interessiert, der kann da auf jeden Fall nochmal vorbeischauen. Ja, das waren die News. So viel ist ja immer nicht los direkt nach dem Spiel. Injury Reports gibt es natürlich noch nicht. Von daher steigen wir jetzt direkt ein in unser Recap Seahawks at Dolphins.
The Seahawks defense, they do it again!
Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Ja, insgesamt ein solider 31-23 Sieg gegen die Miami Dolphins. Es ist nicht das erwartete High-Scoring-Game geworden. Also die Dolphins wurden zu 23 Punkten, bei 23 Punkten gehalten. Was sind so eure Grundeinschätzungen zum Spiel? Tobi, fang du mal an. Wie hast du das Spiel wahrgenommen? Wie hast du es gesehen?
Ja, Pflichtaufgabe erfüllt. Ich glaube, das fasst es am besten zusammen. Der Start, der war doch relativ fulminant. Sowohl Defense als auch Offense, da dachte ich so, oh, heute geht ja wieder einiges. Und dann hat man, finde ich, im zweiten und dritten Quarter so ein bisschen den Faden verloren gefühlt und hatte sehr viel Glück auch, dass die Dolphins aus ihren guten Ballbesitzen auch in der Red Zone eigentlich sehr wenig gemacht haben. Ja, dann hat man nochmal so ein bisschen aufgedreht und also kein glanzvoller Sieg, aber der Pflichtsieg, der erhoffte.
Ja, sehe ich auch so. Also viel mehr Positives als Negatives, was man aus dem Spiel mitnehmen kann. Spiel hätte nicht so knapp sein müssen, wie es am Ende dann war oder über lange Zeit bis ins vierte Viertel war. Also die Offense hatte zwar jetzt wieder ein bisschen, ich sag mal, Normalsterblichkeitsniveau, macht aber trotzdem 31 Punkte, was extrem positiv ist. Und auch aus der Herangehensweise, wie die Defense gespielt hat, kann man aus meiner Sicht auch sehr viel Positives für die weiteren Spiele in der Saison mitnehmen.
Wobei du das Spiel ja gar nicht live gesehen hast, habe ich gehört. Du hast dir lieber den Magen vollgeschlagen.
Ja.
Was war da los?
Ja, also Familienessen. Ich habe während dem Essen aber nur daran denken müssen, ob Russell Wilson gerade gut kocht oder eben nicht. Das war wirklich eine sehr harte Zeit für mich während diesem Familienessen, muss ich sagen.
Unsere täglich Kochanspielung gibt uns heute. Ja. Gut, dann wollen wir noch mal so ein bisschen die einzelnen Aspekte aufdröseln und fangen natürlich wie immer an mit den Dingen, die positiv liefen, beziehungsweise die gut liefen. Tobi, möchtest du mal anfangen? Was war so dein erster positiver Punkt, deine starke Beobachtung im Spiel der Seahawks?
Bend, but don't break. Die Seahawks Defense lässt zwar wieder einiges an Yards zu, aber stoppt dann die Dolphins Offense doch immer wieder vor der Endzone. Das ist irgendwie so typisch für eine Cable Defense.
Ja.
Und 5 Field Goals bis zum vierten Viertel und dann kurz vor Schluss ja der Touchdown der Dolphins mit der Two-Point-Conversion. Also das war irgendwie für mich wirklich Oldschool-Carroll-Defense und ja, vielleicht reicht ja genau das, einfach die Gegner aus der Endzone lassen, auch wenn man viele Yards vor ihm oder vor der, also nicht over the top, sondern underneath beispielsweise zulassen würde.
Definitiv, also sehe ich auch so. Also die ersten 3 Wochen hatten wir eine Blitz-Rate mit Jamal Adams, wohlgemerkt im Line-Up von 36%, aber nur eine Sack-Rate von 3,1%. Darüber hinaus haben die Cornerbacks auch viel Man-Coverage gespielt, immer wieder im 1 gegen 1 und man hat drauf gehofft, dass der Blitz es eben nach Hause schafft, aber man hat dann halt in Woche 1 bis 3 zum Beispiel jetzt im Vergleich zu dem Spiel viel mehr Big Plays kassiert und ich war mir auch vor dem Spiel nicht sicher, wie effektiv diese Herangehensweise in den Wochen 1 bis 3 war und ich glaube eben, dass die Herangehensweise dieses Mal jetzt gegen die Dolphins viel besser an die Stärken bzw. Schwächen der Verteidiger des Seahawks angepasst war. Also die Secondary war ja vor allem mit den Safeties, die glaube ich, ich habe jetzt zwar kein All-22 geguckt bisher und dazu auch keine Zahlen, um das zu untermauern, aber glaube ich viel öfter zu zweit tief gecovert haben, also weniger Single-High-Safety-Sets. Und das war per se auch nicht schlecht. Also du hast dann zwar 7 Yards, 8 Yards Pässe zugelassen, mal einen Lauf für 5 bis 6 Yards, aber wenn es eben ernst geworden ist, hat die Defense des Seahawks dicht gemacht und ich hätte einfach gern in Zukunft viel öfter einfach nur diesen Four-Man-Rush ohne großartige Blitze von Defensive Backs, also Sit-Back and Coverage, Live and Die with it. Und die Bezeichnung, wie du schon gesagt hast, Tobi, Bend but don't break, hat selten besser gepasst als zu diesem Spiel, weil die Dolphins eben konstant bei Field Goals gehalten wurden.
Ich würde da nochmal einhaken wollen. Ich kann aber diese Überlegung verstehen. Also letztes Jahr wurde zum Beispiel auch viel gemeckert, dass einfach nicht geblitzt wurde oder wenig geblitzt wurde. Jetzt hat man Jamal Adams geholt,
ja, der
ja eben die seine Flexibilität ja auch einen Mehrwert liefern soll. Und deswegen kann ich es grundsätzlich verstehen, dass man sagt, dass man Adams vielleicht mal genauso einsetzt und hat vielleicht auch gehofft, dass zum Beispiel die Cornerbacks auch 1 gegen 1 ihre Duelle gewinnen. Das ist leider nun wieder nicht so passiert, wie man es leider befürchtet hat. Bei Griffin, das ist ja Licht und Schatten, da kommen wir vielleicht ja später noch zu. Und ja, Flowers ist für mich einfach kein Cornerback 2 aktuell, das muss ich leider immer wieder sagen. Und Dunbar, naja, man kennt die ganze Geschichte, man kennt die zerstückelte Vorbereitung und jetzt fällt er auch noch verletzt aus. Also der ist auch noch nicht die Verstärkung, die man da oft hatte. Und wenn jetzt Griffin so ein Spiel wie am Sonntag macht und Dunbar vielleicht mal zu einer Form findet, dann würde ich gerne sowas auch nochmal eingestreut sehen, vielleicht ein bisschen dosierter. Aber aktuell in der Verfassung muss man eigentlich genau diese Umstellung machen, die gemacht wurden.
Ja, also es gab ja nicht diese vielen Big Plays, zum Beispiel gegen die Cowboys hat man ja, glaube ich, 8 Plays gehabt, wo man über 20 Yards zugelassen hat, gegen die Dolphins waren es nur 2. Also wie hat denn euch das so gefallen? Also meint ihr, wenn Adams wieder da ist, wird dann wieder doch mehr geblitzt? Oder ist es nicht so, also zumindest sehe ich das so, dass dieses Scheme der Defense, diese Offense viel besser steht, also das viel besser komplementiert?
Also ich denke, man wird es wahrscheinlich so ein bisschen, man wird vielleicht so einen Mittelweg finden. Also Jamal Adams ist ja nun mal, auch wenn es jetzt vielleicht hochgradig effektiv war, aber trotzdem ist Adams ja durchaus in der Lage, wie wenig andere Safeties Druck zu machen. Und von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass man ihn weiter auch häufiger mal in der Nähe der Box sieht, aber ich denke mal, dass man auch seine Schlüsse aus diesem Spiel ziehen wird. Von daher, ja, mit zwei tiefen Safeties wird man jetzt vermutlich auch häufiger spielen. Das Problem mit Dunbar ist eben noch, und Adams auch, dass Carroll, glaube ich, gesagt hat, dass er sich vorstellen könnte, die beiden auch gegen die Vikings noch draußen zu lassen. Einfach aus, Risikoverminderung. Danach ist die Bye Week, also da würde man dann wirklich ganz sicher gehen, dass die beiden danach auch wieder fit sind. Die Vikings bis jetzt auch ja keine allzu überzeugende Saison gespielt, von daher vielleicht auch die richtige Entscheidung, die beiden da nochmal zu schonen. Aber ja, nach der Bye Week wird man dann wahrscheinlich final sehen, ob man sich aus diesem Spiel und dann auch eben dem Spiel der Vikings, ob man sich da, ob da gewisse Lehren oder gewisse Schlüsse gezogen werden oder ob man weiter defensiv an seinem Konzept festhalten möchte.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass wenn jetzt Adams zurückkommt, dass man dann ihn überhaupt nicht mehr blitzen lässt oder so. Gar keine Frage. Dafür ist er einfach auch ein viel zu guter Blitzer. Aber ich denke mal, wenn Adams nicht alles machen muss, sondern sich auch auf seine Hauptaufgabe als Safety konzentrieren kann und jetzt nicht der beste Pass-Rusher sein muss, ja, dann spielt er, glaube ich, auch vielleicht sogar ein bisschen besser, weil man hat ja auch in den ersten drei Wochen gesehen, dass er da nicht die besten Momente auch in der Coverage hatte.
Nee, das stimmt. Aber der beste Pass-Rusher muss er vielleicht trotzdem sein, weil so viel kommt halt nach wie vor nicht von unserer Front, was den Pass-Rush angeht. Also ja, da muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Sicherlich schon gewisse Verbesserungen sind da, vor allen Dingen im Vergleich auch zu Woche 1. Da ging ja wirklich gar nichts, abgesehen von Adams und einem kurzen Aufblitzen von einigen anderen Akteuren. Aber da muss man mal schauen, inwieweit man Adams dann auch entbehren kann innerhalb der Box. Ja, wir haben einige starke individuelle Leistungen auch gehabt, neben der gesamten Verbesserung der Defense. Wer ist für euch Mann des Spiels? Tobi, fang du mal an, dein MVP von Sonntagabend.
Linebacker Kaden Wright, ohne Zweifel. Heute mal nicht. Russell Wilson ist auch mal ganz schön, ein bisschen Abwechslung. Also für mich war ja KJ Wright auch so ein bisschen vielleicht ein Cut-Kandidat vor der Saison, aber nur aus skeptischen Gründen. Gut, das hat sich jetzt nach dieser Woche für mich spätestens erledigt, also sowas würde ich jetzt heute keinen Gedanken mehr verschwenden. Also, unfassbare Leistung, in Coverage gut, bester Defender laut PFF, hat 3 Pässe abgefangen, beziehungsweise abgewehrt, abgefangen leider ja nicht. Eigentlich hätte er 2 Interceptions haben müssen. Das wird ihn wahrscheinlich selbst am meisten ärgern, aber also eine super starke Leistung und seinen Signature-Move hat er auch noch ausgepackt. Ein Screen-Play frühzeitig erkannt und quasi beim Passempfang des Running Backs schon wieder eingeschlagen. Also das könnte ich mal den ganzen Tag ansehen. Da gibt es auch Videozusammenschnitte bei Twitter, über 2,5 Minuten mittlerweile, glaube ich, in dem jedes Screenplay, welches von KJ Wright zerstört wird, zusammengeschnitten wurde. Also wirklich Hut ab, klasse Leistung von KJ Wright mal wieder.
Ja, wie du schon sagst, ne, das war quasi sein Revenge-Game gegen Leute wie du oder mich, die ja aus Camp-Gründen seine Entlassung gefordert haben.
Ja, absolut.
Ja, was sagt ihr zu Ugo Amadi, der ja auch jetzt sich etabliert hat, würde ich sagen, als Nickel-Cornerback, ursprünglich ja die Rolle für Marquise Blair geplant gewesen, der ist aber ja nun raus. Also Amadi, Henry, für dich ein würdiger Nachfolger, der sich da jetzt festgesetzt hat?
Definitiv, absolut solide wieder. Fiel auf jeden Fall nicht negativ auf in dem Spiel. Und ich mache mir über die Nickel-Position, seit er sie eben ausfüllt, gar nicht so viele Sorgen. Also selbst wenn er mal verletzt ausfallen sollte, ist es auch so, dass man vielleicht Demarius Randall jetzt noch, den man ja auf dem Practice Squad hat, da dann einsetzen könnte. Aber so wie Ugo Amadi gerade spielt, hat er sich da absolut festgesetzt und auch verdientermaßen.
Ja, ich denke auch. Also da hat man mittlerweile wirklich einen ziemlichen Anker auch. Also auch was Tackling angeht, was Deckung angeht, teilweise besser als unsere etablierten Starting-Corner auf Außen. Also sicherlich ganz cool, dass er jetzt seinen Weg in den Kader gefunden hat. Und besonders Max Linge wird sich dafür sicherlich sehr freuen. Der ist ja gefühlt auch sein allergrößter Fan. von daher auf jeden Fall auch da eine persönliche, schöne Sache für ihn. Ja, ich weiß, Laufspiel ist jetzt nicht so unser absolutes Credo, aber vielleicht da nochmal kurz, Chris Carson war ja fraglich, ob er spielen kann nach dieser Alligator-Rolle, wie man so schön sagt, aus dem Cowboy-Spiel, hat dann aber doch recht beeindruckend gezeigt, dass er sich davon nicht zurückwerfen lässt, oder Tobi, wie hast du Carsons Leistung gesehen oder allgemein das Laufspiel?
ja, Carson bringt eigentlich genau das, was ich eigentlich von ihm erwarte. Wir hatten ja vorhin schon die Diskussion von wegen, dass manche Seahawks-Spieler vielleicht auch in der Medienlandschaft noch ein bisschen unterbewertet sind. Carson ist für mich auch einer von denen. Aber wir wissen, was wir an ihm haben. 16 Carries, 80 Yards, 2 Touchdowns und im Receiving Game. Diesmal nicht ganz so prominent eingebunden, 3 Receptions für 20 Yards. Aber Carson ist für mich einer der Top 10 Running Backs in dieser Liga. Meine Fantasy-Teams haben reihenweise Carson in ihren Reihen und hat sich mal wieder gelohnt dieses Wochenende.
Wobei ich ja gegen dich spiele mit Carson, also da
gar nicht, ja.
Warst du sicherlich nicht so froh drüber, aber ich muss ja den Ausfall von McCaffrey irgendwie verdauen, ja.
Aber wenn wir gerade schon mal bei Carson sind, ne, das wollte ich auch, habe ich mir eben auch noch aufgeschrieben gehabt, ich würde gern viel mehr von Rookie DJ Dallas sehen und weniger von Travis Homer. Also ich finde Travis Homer als Runner mehrmals irgendwie frustrierend aufgefallen. Also DJ Dallas schaut für mich einfach nach viel mehr Upside aus als die anderen beiden Running Backs. Und er hatte zwar nur limitierte Opportunity, hat aber da zum Beispiel direkt mal 3 Tackles vermieden und die Sample Size ist zwar klein, aber ich habe mich auf PFF schlau gemacht. Er ist jetzt nach diesem Spieltag auf Rang 6 im Elusive Rating bei PFF und zum Beispiel Running Backs wie Carlos Hyde und auch Jameis Hover sind da sehr weit hinten anzufinden.
Ja, Travis Homer hier auch 4 Laufversuche für 5 Yards und klar, Stats sind immer nicht ganz so krass aussagekräftig, aber ich finde so diese Art von Statline zieht sich so ein bisschen auch durch Homers bisherige Karriere mit den Seahawks. Also sehr viele Plays, die oftmals auch schon hinter der Line of Scrimmage bombardiert werden und da schafft es dann oftmals eben auch nicht, noch einen guten Winkel zu kriegen, vielleicht noch einem oder zwei Verteidigern auszuweichen. Also Homer tatsächlich auch im Laufspiel bislang sehr, sehr ineffektiv. Einen Receiving-Touchdown hat er ja gefangen. Da hat er sich ganz gut freigelaufen, nachdem er erst den Block angetäuscht hatte. Ist er dann über so eine Texas-Route in die Endzone gekommen. Also das war ein schönes Play von ihm. Aber insgesamt stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also DJ Dallas ist, glaube ich, als Läufer definitiv der talentiertere der beiden.
Jetzt seine Rolle hat Travis Homer im Team ja trotzdem. Also als Kick-Returner finde ich ihn teilweise gar nicht übel. Und in den Situationen, wo die Verletzungsgefahr ein bisschen höher ist, bin ich auch ganz froh, dass zum Beispiel ein Travis Homer da steht. Aber ja, wie er jetzt schon sagt, man sieht irgendwie sehr viele frustrierende Läufe. Das zieht sich jetzt auch schon durch die ganze Saison. Und da weiß ich nicht, warum man ihn da irgendwie weiter einsetzt. Also ja, wirklich nicht so der gelungenste Pick und nicht so, ja, gefällt mir irgendwie alles nicht so richtig. Ja, ich weiß nicht. Da fehlen mir die Worte. Da fehlen mir wirklich die Worte. Also, wenn man halt so, ich weiß nicht, bei Homer fehlt es halt an so vielen. Also, ich habe das Gefühl, also, er ist halt nicht der Schnellste. Er ist halt, ich denke mal, athletisch ist er wirklich nur durchschnittlich. Carson ist aber auch nicht sonderlich schnell, wird aber nicht dauernd im Backfield gestoppt. Und ja, klar, Running Backs don't matter und kennen wir alles und so. Aber doch, wenn man sie sich mal anguckt, den Qualitätsunterschied zwischen Carson und Homer oder auch Dallas und Homer, da gibt es qualitative große Unterschiede und. Ja, da würde ich mich dann der Ausgangsforderung von Henry auf jeden Fall anschließen. Mehr DJ Dallas oder auch Carlos Hyde, der finde ich in wenigen Snaps auch teilweise gut aussah, jetzt ja letzte Woche ausgefallen ist. Aber Homer sollte wirklich auf diese Rollen im Special Team begrenzt werden.
Die macht er ja tatsächlich auch sehr gut. Also ist ja wirklich einer in der Liga, ich glaube ich weiß gar nicht genau, wie die Seite heißt, bei Instagram, Football Stats oder NFL Stats oder so. Irgendwas in die Richtung, da war Homer, glaube ich, sogar Top 10 bei Kick-Return-Yards. Also der macht die Sache zumindest ganz gut. Kann natürlich auch sein, dass es einfach an gutem Special-Teams-Play liegt, an gutem Blocking, aber da hat er zumindest mit guten Return-Yards auf sich aufmerksam gemacht. Ja, aber alles in allem, klar, Running-Backs don't matter, schön und gut, aber so eine gewisse individuelle Klasse musst du eben schon haben. Und Carson ist vielleicht der Schnellste, aber er ist eben unglaublich gut darin, Leuten auszuweichen. Er ist extrem athletisch, wie man schon wieder bei einem seiner Hurdles gesehen hat, über einen Defender rüber und dann ins Aus. Also obwohl er doch sehr, sehr stämmig rüberkommt und ja auch wirklich mit Trucks da über Leute rüberrennen kann, ist er dennoch jemand, der auch sehr elusive ist und auch in der Lage ist, viele Missed Tackles zu forcen. Also auf jeden Fall einer meiner Lieblingsspieler bei den Seahawks und ich hoffe, von dem haben wir auch noch lange was.
Können wir noch über Shaquille Griffin reden?
Ja, hau raus, was du da für Takes zu Griffin hast.
Ja, also wenn wir gerade schon bei den individuellen Performern waren, muss man da auf jeden Fall aus meiner Sicht noch, vielleicht sogar vor KJ Wright, Shaquille Griffin hervorheben, weil er aus meiner Sicht in diesem Spiel für diese Saison sein Breakout-Game hatte. PFF-Grade in der Coverage von 84,2, hervorragend. Wurde 6-mal angeworfen, hat keinen Catch zugelassen für einen Passer-Rating von 0,0. Und dann noch die Interception dazu. Also wirklich hervorragende Leistung von Griffin.
Ja, ich finde es manchmal ganz krass. Also du haust jetzt gerade die ganzen Stats raus und mir ist ja gar nicht mal so aufgefallen. Also das macht einen guten Corner ja oftmals auch aus, dass man vielleicht gar nicht so viel von ihm sieht. Aber gut, ist natürlich stark, ne? Bei 6-mal, wenn man ihn 6-mal anwirft, keinen Catch zuzulassen, ist auf jeden Fall schon eine Ansage, ja. Ja, Tobi, hast du noch irgendwen, den du hier prominent erwähnen möchtest?
Ja, so ein bisschen. Eher so Nebendarsteller-Rubrik würde ich dann einordnen. Aber so ein bisschen, also noch gar nicht erwähnt worden, auch, weiß nicht, in den sozialen Medien bisher nicht, Defensive End Benson Mayowa. Nur eine kleine Stat, die vielleicht mal ein bisschen Hoffnung Richtung Defensive Line gibt. 46 Snaps gespielt, 5 Pressures und zweitbester Defender laut PFF in der Seahawks Defense. Die Neuverpflichtung gibt also ein bisschen Mut für die Defense-Line. Er hat ja bei den Ravens letztes Jahr so eine kleinere Rolle gespielt, war eher so ein Rotational-Spieler, ist ja bei den Seahawks jetzt auf jeden Fall Starter und scheint seine Sache bisher ganz gut zu machen.
Ja, sehe ich genauso. Also das ist auch für mich zurzeit der Pass-Rusher, auch nach den ersten 4 Spielen jetzt, der den stärksten Eindruck gemacht hat und immer mal wieder auch für einen Sack gut ist.
Raiders waren es, glaube ich, ne? Nicht Ravens, oder?
Ja.
Ja, sorry.
Ja, hatte, glaube ich, ich weiß gar nicht, 7 Sacks hat er, glaube ich, letzte Saison gehabt. Also da auch durchaus noch relativ produktiv gewesen. Mal schauen, wie viele es dann am Ende für die Seahawks werden. Auch wenn Sacks natürlich jetzt nicht der primäre Wert sind, um seine Effizienz zu messen. Aber am Ende freut man sich ja trotzdem drüber. Ja, das war es soweit für mich mit individuellen Leistungen. Vielleicht DK Metcalf noch mal erwähnen, der jetzt im 4. Spiel in Folge fast jedes Mal an den 100 Yards kratzt, beziehungsweise dieses Mal hat das ja sogar überschritten. Ich glaube, 106, 107 Yards müssten es sein. Für mich auch wieder sehr stark. Einen richtig schönen Ball relativ am Anfang gefangen, den Wilson wieder perfekt platziert hat. Ich glaube, 1 oder 2 Drops waren dabei. Das war ein bisschen unschön. Allgemein die Seahawks ein paar Probleme in diesem Spiel. Auch Tyler Lockett, ganz ungewohnt mit einem Drop, wo der Ball genau auf die Nummer geworfen war. Also da sich vor allen Dingen mein Vater auch geärgert, der ihn im Fantasy aufgestellt hat, aber gut, kann man nichts machen, wird sicherlich nicht mehr so oft vorkommen, von daher, ja.
Ja, wenn wir schon noch bei den Receivern sind, ganz kurz David Moore, 3 Receptions für 95 Yards, ganz knapp an der 100-Yard-Marke, also wenn Lockett mal einen ruhigeren Tag hat, dann hat er mittlerweile eine Rolle in der Offense, die durchaus relevant ist und der Touchdown auch traumhaft schön, kann man sich auch in der Recap bei uns anschauen, wurde eingebunden in die rechte Ecke der Endzone, ein perfekter Pass von Wilson und David Moores Fußarbeit ist auch schwer unterbewertet. Also letzte Saison hat er ganz oft so Catches gehabt, die so knapp dann im Aus waren, aber immer wieder spektakulär aussahen. Jetzt aktuell schafft er es sogar, die dann inbound zu bringen und dann den Touchdown zu fangen. Sehr schön.
Ich finde es richtig gut, dass du das ansprichst, weil David Moore ist irgendwie so eine der vielen eigentlich positiven Überraschungen der Seahawks, ist glaube ich on pace für 8 Touchdowns und über 700 Receiving Yards. Also wenn Philip Dorsett zurückkommt, dann ist für mich David Moore trotzdem noch die Nummer 3, so wie er gerade spielt. Und auch bei Josh Gordon würde ich es mir erstmal überlegen, weil David Moore gerade einfach hervorragend spielt aus meiner Sicht.
Ja, Dorsett muss ja erstmal ankommen, bevor er zurückkommt. Also von dem her hier.
Josh Gordon muss erstmal reinstated werden, ne?
Ja, das stimmt. Aber dadurch, dass die Receiver gerade sowieso echt gut auftrumpfen, Freddie Swain auch wieder, ich glaube, 1, 2, 3 gute Catches gehabt und der fast einen Touchdown noch gefangen. Das war ja auch eine ganz knappe Sache hinten. Auch versucht, noch beide Füße in die Endzone zu bekommen. Leider ganz knapp gescheitert, aber da hat er sich auch alle Mühe gegeben. Also vielleicht beim nächsten Mal könnte es dann funktionieren. Von daher sehe ich in unserem Receiving Core gerade wirklich überhaupt keine Not. Josh Gordon, wenn er jetzt reinstated wird, okay, aber ist nicht so, dass ich ihn gerade ultimativ vermissen würde, muss ich sagen. Von daher, ja, auf jeden Fall ganz stark unser Receiving Core. Und eine weitere Positionsgruppe möchte ich noch ansprechen, und zwar die Offensive Line. Hat lediglich 2 Sacks zugelassen an Russell Wilson und setzt so ein bisschen diesen positiven Trend der vergangenen Wochen oder zumindest der vergangenen Woche auch fort, oder? Also zumindest der Eye-Test hat gesagt für mich, dass Wilson doch zum Teil sehr viel Zeit hatte auch, um zu werfen, oder?
Ja, also klar nicht der beste Pass-Rush, den die Dolphins haben. Und mindestens 1 Sack geht auf die Kappe von Wilson. By the way, Sacks sind ein Quarterback-Stat.
Ja, und, auch. Nicht nur. Hat
wieder eine sehr solide Arbeit gemacht, also die Offensive Line. Und auch schön, dass Damien Lewis wieder fit war, der diesmal auch eine relativ gute Pass-Blocking-Grade bei PFF, glaube ich, hatte zum ersten Mal in dieser Saison. Und ja, es reicht einfach mit dieser Offensive Line, dass du mit dem restlichen Personal in der Offense überragend spielen kannst. Und von dem her, die Offensive Line ist uns eigentlich auch überhaupt gar nicht aufgefallen. Wir müssen gar nicht groß über die reden, weil sie einfach einen guten Job machen bisher in der Saison.
Also mir ist sie tatsächlich aktiv aufgefallen, weil wenn man auf Russell Wilson guckt und sieht, wie viele tiefe Bälle er diese Saison auch schon geworfen hat, das geht ja nur, wenn die Line eine gewisse Zeit lang auch hält. Oder wenn er so weit irgendwie nach außen läuft bei Play-Action, dass die Defender erstmal hinterherkommen müssen. Aber ohne gute Line sind halt solche tiefen Pässe schwierig. Und von denen hat er ja schon einige gemacht diese Saison. Von daher sieht man allein daran ja schon, dass er da gut Zeit bekommt. Und ich glaube, zweimal habe ich wirklich aktiv die O-Line gelobt während des Spiels und auch meine Mitgucker darauf aufmerksam gemacht, die als Nicht-Seahawks-Fans tatsächlich relativ wenig Interesse am Offensive-Line-Play der Seahawks hatten. Aber gut,
Schande.
Ich fand's sehr erwähnenswert. Ja, die haben dann lieber auf die Red Zone geguckt, aber gut. Hendry, vielleicht noch ein paar Worte zu Play-Calling. Da bist du ja auch als großer Schottenheimer-Fanboy jetzt eigentlich prädestiniert dafür, nochmal eine kleine Lobrede zu halten.
Ja, also ich pushe ja hier im Podcast immer das Narrativ, dass die Seahawks viel mehr passen sollen bei Early Downs, weil das aus meiner Sicht effektiver ist. Und das machen wir ja auch dieses Jahr. Mir hat das Playcalling deshalb wieder auch sehr gut gefallen. Und durch das Early Down Passing vermeidet man halt auch diese Third Downs, die ja auch viel ineffizientere Downs sind, wie man auch in diesem Spiel gesehen hat. Also wir hatten insgesamt 10 Drives in der Offense und waren bei Third Downs nur 3 von 8. Also ich will damit jetzt auch nicht den Run verteufeln, der letztendlich auch oft nichts dafür konnte in diesem Spiel, dass wir in die Third Downs reingekommen sind. Zum Beispiel auch mit dem Sack gegen Wilson, den ich gerade angesprochen hatte, wo wir dann bei einem Third und 24 waren, glaube ich. Aber hier mal mit einem kleinen Augenzwinker mein Case dafür, dass du Third Downs nicht brauchst, um in der NFL erfolgreich zu sein, weil wir in allen Touchdown-Drives der Seahawks in keinem einzigen Third Down waren. Und bei allen anderen Drives, zum Beispiel auch, als wir das Field Goal geschossen haben, war es so, dass wir im Third Down waren, das nicht converted haben und dann eben von der 36 Jason Myers ranlassen mussten. Von dem her, das Play Calling war wieder vollkommen in Ordnung. An der Execution hat es halt vor allem gehakt. Also wir hatten da den Drop von Metcalf einmal bei einem Third Down und von Lockett bei einem Second Down, der dann zu einem Third Down geführt hat. Also das wird sich dann, denke ich mal, in den weiteren Spielen bessern. Wir hatten ja auch dieses Fourth Down, wo wir dafür gegangen sind, wo wir dann das Turnover und Downs hatten. Da haben wir das vierte ausgespielt. Das war im Übrigen auch die richtige Entscheidung. Und da haben wir dann auch nochmal Punkte liegen lassen. Also das Playcalling an sich hat mir schon ganz gut gefallen. Insgesamt war es halt so, dass die Execution nicht so gepasst hat. Ansonsten hätten wir vielleicht auch ein bisschen mehr Punkte gemacht.
Ja, das kann gut sein. Was jedenfalls nicht daran lag, beziehungsweise wer nicht Schuld daran hat, sind Strafen, denn davon hatten wir nicht eine einzige. Keine einzige Strafe, freut mich besonders natürlich für die Offensive Line. Kein Holding, kein False Start, kein gar nichts. Also auch an der Stelle sicherlich eine ganz schöne Entwicklung. Aber gut, ich werde jetzt natürlich nicht so naiv sein und glauben, dass das so bleibt. Aber auf jeden Fall, eine schöne Sache, finde ich. Habt ihr noch irgendwas zu loben oder wollen wir dann noch mal die paar negativen Aspekte ansprechen?
Ich habe noch was zu loben.
Aus.
Also nach der vierten Woche kann man es jetzt einfach mal ansprechen. Jason Myers.
MVP.
Goals, ja, von, glaube ich, 1 von 55 Yards jetzt aus diesem Spiel, 1 irgendwas zwischen 40 und 49. Mr. Automatic bis jetzt. 18 von 18 bei Extra Points. Muss auch mal erwähnt werden.
Ja, ich habe auch ein Herz für Kicker und Spezialisten, also bin ich da bei dir. Pro Bowl Jason Myers und Pro Bowl Michael Dixon.
Ja,
wenn er mal ran muss.
Ich wollte gerade sagen, einen Punt hatte er, glaube ich, ne? Oder waren es mehrere noch?
Ich glaube, 2 Stück waren es.
Okay, mir ist nämlich nur einer aufgefallen. Und da, als ich ihn gesehen habe, dachte ich mir so, okay, habe ich ihn heute schon mal gesehen, Dixon. Irgendwie kam mir dieses Bild, dieses Punts nicht sehr bekannt vor. Aber gut, dann waren es immerhin 3. Aber ja, das auf jeden Fall sehr solide. Tobi, du darfst anfangen. zu meckern. Dir fällt diese rühmliche Aufgabe zu. Was hat deiner Meinung nach denn noch, also beziehungsweise, ja, was heißt noch, aber was hat nicht so funktioniert, wie es vielleicht sollte?
Ja, dass man bei 31 Punkten der Seahawks über die Offense meckert, ist zwar schon, das ist schon dekadent, würde ich mittlerweile behaupten. Aber die Offense, die wirkte nicht so aus einem Guss wie in den ersten Wochen. Wie ich ja eingangs auch schon sagte, beim Grundfazit des Spiels so ein bisschen zwischen zweite und dritten Viertel, da irgendwie so ein bisschen Sand im Getriebe, bisschen in Stocken geraten. Ja, also so viel im Detail kann ich da gar nicht drauf eingehen. Also es wirkte einfach nicht so flüssig und so gut wie in den ersten Wochen. Und bei 31 Punkten kann man sagen, ja gut, okay, das kann man auch mal so hinnehmen.
Vor allem, viele sagen ja, das war jetzt das Downgame von Wilson. War es auch, wenn man jetzt die anderen Spiele seiner Saison betrachtet. Aber jetzt nur mal zum Vergleich, sein Downgame mit einem 0,36er EPA pro Play ist in etwa das Niveau, auf dem Pat Mahomes 2018 in seinem Jahr im Durchschnitt gespielt hat.
Ja, man muss sich mal diese Dimension einfach vor Augen führen, wenn man bei einem Downgame von der Offense oder von Wilson spricht. Also es gibt da, glaube ich, überhaupt gar keinen Grund zur Sorge, dass wenn eine Offense sogar einen schlechteren Tag erwischt, 31 Punkte auflegt, dass auch bei einem frühen Spiel für die Jungs aus Seattle, die ja dann Ortszeit 10 Uhr quasi einen Kickoff hatten, das ist ja auch ein Stat. Ich glaube, 10 Siege haben wir jetzt geholt bei diesen 10 Uhr morgens Anstoßzeiten in den USA für die Jungs aus dem Pacific Northwest. Und da strugglen ja auch einige von der Westküste dann doch gerne mal. Deswegen, dann schieben wir es mal auf ein bisschen Schlafmangel oder Biorhythmusverschiebung und nächste Woche geht es ja wieder gewohnt weiter.
Ja, aber ich finde, es zeigt einfach nochmal, wie viel Potenzial in dieser Offense steckt. Wir hatten es ja auch letzte Woche, glaube ich, im Podcast schon mal angesprochen, was die Offense da noch liegen lassen hat. Und auch wieder in diesem Spiel, zum Beispiel Turnover on Downs, wenn man das vierte ausspielt, dann die Drops, die dann die Drives killen, ja. Aber es ist das Potenzial, also das Sky ist the Limit, würde ich sagen.
Ja, und am Sky, da sitzt der Schottenheimer. Ne?
Sky Schotty ist das. Ja, auch schon mal ein Folgentitel hier. Ja. So. Endlich entwickelt sich auch mal ein Folgentitel in der Folge. Das wundert mich immer, dass ganz viele Podcasts schaffen das, während der Folge dann auf einmal direkt einen Folgentitel parat zu haben und wir müssen uns sonst immer in schwierigster Wortspielfindungsarbeit anschließend damit beschäftigen. Aber jetzt haben wir es. Sky Shotty is the limit.
Ja, perfekt. Schöner Blick in die Kulissen, dass wir da ja manchmal teilweise stundenlange Zoom-Meetings haben, damit wir irgendwie einen Folgentitel zusammenkriegen und das jetzt endlich mal spontan passiert ist. Also, wunderbar. Ja,
und hinter uns steht Max Länge mit der Peitsche und jeder, der hier kein vernünftiges Wortspiel raushaut, kriegt aber mal sowas von einem. Also das ist tatsächlich so. Ja.
Sehr gut.
True Story. Ja, genau. Also mein zweiter Take war hier nur noch, ich zitiere, Wilson mit zwei mageren Touchdowns, MVP-Rennen in Gefahr. Ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Aber das war, Wilson menschelt ein wenig, möchte man sagen. Nach, ich glaube, was war das vorher? 14 in 3, ne? 14 Touchdowns in 3 Spielen.
Ja.
Hatte er vorher, jetzt 16 in 4. Damit tied mit Peyton Manning, der Ähnliches geschafft hat. Also Wilson hat es nicht geschafft, den Rekord alleine für sich zu beanspruchen. Aber ja, immerhin auf einer Stufe mit Peyton Manning, das kann man, glaube ich, auch mal machen.
Regressions-Russell habe ich auf Twitter heute gesehen.
Ich wollte gerade ein Wort ausmachen, hat nicht funktioniert. Ja, kleines Fazit. Viel bleibt nicht mehr zu sagen, oder? Tobi, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte zu dem Spiel?
Ich bin zufrieden. 4-0. Nächste Woche die Vikings und dann die Bye-Week, wenn man mit 5-0 in die Bye-Week geht. Also, das hätte ich mir nicht erträumen lassen.
Und das zweite Mal erst in der Franchise-Geschichte 4-0 und ratet mal, wann das letzte Mal der Fall war.
Beschrei es nicht.
ich sag's nur.
Ich schreibe mich da jetzt auch nochmal zurück.
Ja. Ja, vielleicht nochmal kurz, bevor wir in den Abschied übergehen, einen Blick über den Tellerrand und zwar mal eben schauen, was unsere werten Rivalen aus der NFC West denn so getrieben haben. Und heute Morgen, als ich aufgewacht bin, musste ich doch herzhaft lachen, als ich sah, dass die 49ers tatsächlich gegen die Eagles verloren haben. Also gegen die Eagles, die gegen Washington verloren haben und gegen die Bengals nur ein Unentschieden fabrizieren konnten. Also San Francisco mit 2-2 überhaupt keine Konkurrenz mehr. Arizona verliert gegen die Panthers auch bei 2-2. Die größten Rivalen, stand jetzt die Rams, haben sich gerade so zu einem Zittersieg gegen die Giants gemüht. Von daher auf jeden Fall auch in der NFC West, glaube ich, gerade eine sehr gute ein sehr gutes Standing für die Seahawks.
Aber würdest du sagen, dass es jetzt überhaupt keine Konkurrenz mehr ist, wie du es gerade genannt hast? Ich würde die jetzt noch nicht abschreiben, weil du die ganze Verletzung
auch... Nein, abschreiben natürlich nicht, aber ich meine, die Verletzungen gehen ja auch nicht weg. Wenn du dir Bosa beispielsweise, ist ja für den Rest der Saison raus. Ja, Garoppolo kommt zurück, aber wie gesagt, von dem halte ich eh nicht sonderlich viel. Also ich sehe uns da auch unabhängig vom Rekord. Ich habe auch vor der Saison auf die Seahawks als Nummer 1 Team der Division getippt. Von daher, ja, sehe ich das bestätigt, auch wenn jetzt natürlich einige Verletzungen die 49ers zurückgeworfen haben. Aber ich möchte meinen, auch ohne diese Verletzung wären die Seahawks das bessere Team.
Da möchte ich jetzt erstmal nichts weiter zu sagen.
Also, gibt es auch nichts gegen zu sagen. Also das ist eindeutig. Ja, dann, falls ihr nichts mehr zu sagen habt, wäre es das von unserer Seite aus. Und wir melden uns diesmal wirklich, diese Woche nochmal zum Recap, zur Preview des Spiels gegen die Minnesota Vikings. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hatten Spaß. Wir hoffen, ihr auch. Und damit verabschieden wir uns mit einem gemeinsamen Go Hawks!
Go Hawks!
Go Hawks!
Touchdown! Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.